So, warum befassen wir uns mit der Enthüllung, meist Offenbarung genannt? Ganz einfach, das steht im Vers 3, im ersten Kapitel. Und es ist empfehlenswert, diesen Vers zu kennen, denn dort sagt der Christus, von Gott geschenkt, seinem Engel, der dem Johannes das weitergibt, glückselig der, der die Worte der Prophetie liest und die, die sie hören und die in ihr Geschriebenen, das, was darin steht, hüten, denn die Frist ist nahe. Willst du glückselig werden oder sein? Jetzt sag ja nicht nein, gell? Dann gehört das Buch der Enthüllung unbedingt dazu, steht da in diesem Vers. Also die Ausrede, die Enthüllung ist was für Israel, die höre ich gelegentlich, ist auf jeden Fall nicht zutreffend. Wir haben ja hier schon mehrfach darüber gesprochen. Und ich möchte auch für all jene, die vielleicht zum ersten Mal davon hören oder auch für uns als Wiederholung, noch einmal die wichtigsten Punkte der ersten 5 Kapitel kurz aufzählen, damit du weißt, warum das so wichtig ist. Und im Verlauf dieses Themas, wenn wir heute Reitstunde haben, in Anführungszeichen, dann geht es mir nicht so sehr um die Gerichtsausübung überhaupt, sondern um einige bedeutsame Dinge, die auch uns betreffen. In Vers 3 habe ich gerade vorgelesen, heißt es also, glückselig, wenn du dich mit der Prophetie beschäftigst. Und jetzt soll mir jemand sagen, Prophetie, das ist nur die Enthüllung. Nein, wir wissen das. Das ganze Alte Testament ist Prophetie auf Christus, sagt er selbst zu den Emmaus-Jüngern zum Beispiel. Und so ist die gesamte Schrift Prophetie und wer sich mit dieser Prophetie auseinandersetzt, wird glückselig. Das nehme ich für das ganze Wort Gottes in Anspruch. Und ich kann euch sagen, und ich habe euch das schon gesagt, mehrfach, ihr werdet euch sicher erinnern, in den 26 Monaten, wo ich fast täglich mit der Enthüllung Umgang hatte, aufgrund der Auslegung, ist das auch gewachsen. Also ich kann das nicht beschreiben mit Worten, sondern ich kann euch nur sagen, der Vers 3 stimmt, probier das aus. Und ich weiß von dem einen oder anderen durch Gespräche, dass das auch schon passiert ist. Ja, wie geht's weiter? Ganz wichtig ist, dass wir im Vers 10 erfahren, im 1. Kapitel Vers 10, wann das Ganze passiert. Wir kennen ja die verschiedensten Deutungen der Enthüllung. Ich habe zu Hause alleine 35 gebundene Bücher über die Enthüllung, einzelne Kommentare und noch ein paar im Computer und im Internet findest du auch viel. Also das meiste kann man eigentlich vergessen. Das unter uns gesagt, es ist ja niemand Fremdes hier. Sondern es gibt ganz wenige qualifizierte Auslegungen, die ich auch zum Teil mehrfach anführe, weil ich nicht für mich in Anspruch nehme, genau zu wissen, wie das alles ist. Und das ist ja auch hier im Arbeitskreis nicht erwünscht, sondern wir wollen ja weiterforschen. Und Vers 10 sagt mir, dass der Johannes gesagt bekommt, wo er sich befindet. Nämlich, ich befand mich im Geiste, wesenhaft im Geiste, im Tag des Herrn. Wann ist der Tag des Herrn? Das liest du schon im Alten Testament, bei Jesaja und so weiter. Der große Tag des Herrn. Das ist der Gerichtstag am Ende dieses Äons. Das ist sowas von eindeutig. Würde also bedeuten, Johannes wurde wesenhaft, ich wurde befunden, steht da wirklich, ich wurde befunden im Tag des Herrn, er wurde wesenhaft in diesen Tag des Herrn versetzt. Und dann kriegt er den Auftrag, interessanterweise im nächsten Vers, im Vers 11, alles was du siehst, was du wahrnimmst eigentlich, das schreib auf und gib es den 7 Versammlungen. Die 7 Versammlungen in der Enthüllung Kapitel 2 und 3, die haben nicht nur ihren Brief bekommen, sondern die gesamte Enthüllung, sehr wichtig. Wir haben schon drüber gesprochen hier in den vergangenen Jahren. Weiterhin ganz entscheidend der Vers 19 im ersten Kapitel. Dort lernen wir, worum es eigentlich geht. Ihr kennt ja alle die traditionelle Auslegung, dass angeblich dem Johannes gesagt wurde, schreibe auf, was du gesehen hast, was jetzt ist und was dann kommt. Und leider ist das nicht ganz korrekt, sondern wir lesen dort dieses Was dreimal als Plural, Mehrzahl. Wir lesen dort, dass gesagt wurde zu ihm, schreibe auf, was du wahrgenommen hast. Was hat er denn wahrgenommen nach Vers 10? Alles, was am Tag des Herrn passiert. Das heißt, er hat die Zukunft wahrgenommen. Dinge, die es noch selbst heute nicht gibt, nach 2000 Jahren. Und dann kriegt er gesagt, das schreibe auf, was du wahrgenommen hast. Es geht nicht um die Verhältnisse auf Patmos vor 2000 Jahren oder die ganze Kirchengeschichte. Tut mir leid, da kann ich nicht mit. Sondern hier geht es um den Tag des Herrn und nichts anderes. Warum? Weil im zweiten Teil des Satzes er sagt, und was sollst du noch schreiben? Schreibe auf, wörtlich, welche sie sind. Welche sie sind, in unsere Sprache übersetzt, würde heißen, was bedeutet das? Also schreibe auf, was du im Tag des Herrn gesehen hast und was das bedeutet. Und dann steht noch, und welche Dinge wegen mir danach geschehen. Also der Inhalt der Enthüllung geht um den Tag des Herrn zukünftig. Und ich freue mich auch über Heinz Schumacher, seine Auslegung, weil er ganz deutlich sagt, ich habe ihn auch hier schon zitiert, die einzige sinnvolle Auslegung der Enthüllung betrifft die zukünftige prophetische im Tag des Herrn. Und da stimme ich voll mit überein, weil wenn du den Text ernst nimmst und wörtlich nimmst, gibt es keine andere Möglichkeit. So, das war nur das Kapitel 1. Und da stehen die wichtigsten Sachen drin. Das muss man wissen, gell? Merkt ihr, Vers 3, Vers 10, Vers 11 und Vers 19, die musst du kennen als Schriftforscher. Wäre ganz wichtig. Ja, dann erinnert euch vielleicht, müsst ihr aber nicht, gell? Ich kann mich auch mal nicht erinnern, wenn hier ein Bruder sagt, ich habe vor 2 Jahren darüber gesprochen, sage ich, klasse, gell? Damals habe ich das gewusst, heute nicht mehr und deswegen erwarte nicht, dass du das jetzt weißt. Aber ich kann mich noch erinnern, weil ich das schon oft gemacht habe, dass wir dann im Kapitel 4 gesprochen haben über den Himmel selbst. Gell? Ein Blick in den Himmel, da kriegst du den Thronbereich beschrieben. Da haben wir gelernt, dass der Thron da kein Stuhl ist. Da steht kein Stuhl, wo Gott drauf sitzt. Das stellen wir uns bloß so vor. Sondern der Thron ist ein Regierungsbereich, das ist ein ganzer Bereich, da gibt es noch Lebewesen und Engel und was nicht alles, was wir da gesehen haben. Also die Regierungszentrale, um die geht es, das ist der Blick in den Himmel gewesen. Damit beschränke ich mich darauf und dann kam im Kapitel 5 diese merkwürdige Geschichte mit der Rolle und den 7 Siegeln und die Frage, wer kann jetzt diese Siegel öffnen? Gell? Und da wurde gefragt, wo wurde überall gefragt? Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Ja, jetzt frage ich dich, was haben die unter der Erde mit der Rolle zu tun und dem Öffnen der Siegel und einer Vollmacht dafür? Wir haben das hier alles behandelt. Gell? Kannst du vielleicht auch nachhören. Was mir heute wichtig ist, wenn gefragt wurde, wer kann die Siegel öffnen? Und das ist auch auf der Erde gefragt worden. Hast du das gehört? Hat dich einer gefragt, ob du die Siegel öffnen kannst? Ich habe nichts gehört. Ja, entweder gehören wir nicht zur Ekklesia oder nicht zu den Bewohnern der Erde, oder es hat noch keiner gefragt. Was wird denn jetzt wohl stimmen von dem Ganzen? Ja? Also für mich ist klar, es hat noch keiner gefragt. Folglich können ja auch die Siegel noch nicht geöffnet sein. So einfach ist das. Und wir werden noch das eine oder andere feststellen, dass das wohl auch so ist. So, das war die Einleitung, der Rückblick. Wo ist denn der Wecker? Ach hier, danke. Ja, und jetzt geht es um die Verse, die Olaf schon vorgelesen hat. Ich behandle das der Reihe nach, ganz in Ruhe. hoffentlich. Und dann werden wir auch nicht jedes Gänseblümchen pflücken, hat Hermann immer gesagt, gell, was wir hier finden, sondern nur die wichtigsten Dinge. Interessant ist hier im Vers 1, Kapitel 6, dass es heißt, das Lämmlein, zu dem ich dann noch was sagen will, wir haben ja heute schon was von gehört, das Lämmlein, übrigens in der Enthüllung steht immer Lämmlein, gell, das Wort Lamm steht dort nicht. Lämmlein hat einen ganz bestimmten Grund. Das Lämmlein öffnete eines der Siegel. Es wird also nicht gesagt, welches Siegel. Also Reihenfolge spielt keine Rolle. Warum? Warum ist die Reihenfolge eigentlich nicht so wichtig, obwohl es anschließend ja in einer gewissen Reihenfolge abläuft? Wenn eine Rolle siebenfach versiegelt ist, wann kann ich die öffnen? Wenn das siebente Siegel, das letzte Siegel gebrochen ist. Heißt also, ich kann die Außen betrachten. Wir haben, als wir die Rolle behandelt haben, festgestellt, okay, da steht ein Inhaltsverzeichnis drauf. Da steht drauf, was da drin passiert, wie früher in der Rechtsgeschichte und auch heute zum Teil noch nicht mit Rollen, sondern mit Ordnern wird das ja auch versiegelt. Da steht draußen drauf, wenn wir zwei ein Problem hätten, gell? Ralf gegen Wolfgang, steht auf der Rolle. Aber worum es da eigentlich geht, das steht innen drin. Und das kann ich erst lesen, wenn die Rolle geöffnet ist. Und wenn ihr die Enthüllung ein wenig kennt, werdet ihr wissen, dass immer bei dem siebenten Siegel, siebener Posaune, erst der nächste Schritt kommt, also siebtes Siegel, da kommen alle sieben Posaunen raus. Siebende Posaune, alle sieben Zornschalen. Wir haben das hier, als ich noch präsentierte, ich kann das auch wieder mal machen, haben wir das auch grafisch dargestellt. Das heißt, ich glaube, vorweggenommen, nicht an eine lineare Erfüllung dieser Gerichtszeichen, also erst das Siegel, dann die Posaunen und dann die Schalen, weil heute hat ja Cornelius schon einen Hinweis gegeben, da ist ja nichts mehr übrig am Ende, sodass wir auch als Alternative dafür, der ist ja Zuneige, für eine parallele Erfüllung sein können. Das heißt, wenn alle Siegel gebrochen sind, dann kommen plötzlich sieben Posaunen, die Gerichte verkünden, die in der Rolle geschrieben stehen. Wir werden das noch sehen bei 6 und 7, das ist immer identisch. Und wenn die Posaunen das verkünden haben, dann wird es gemacht. Dann werden die Schalen ausgegossen. Das ist für mich wesentlich einfacher, mit weniger Schwierigkeiten zu erklären, als die lineare Erfüllung. So, und jetzt kommt als erstes in Vers 2 ein weißes Pferd. Und das heißt hier, der auf ihm sitzt, hat einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Und er kam siegend heraus, auf das er siegte. Wer ist der Sieger? Jesus, gell? Sitzt er jetzt auf dem Pferd? Er schüttelt den Kopf. Das finde ich gut, gell? Weil ich kenne eine Religion, in der ich groß geworden bin. Die sagen, Sieger ist Jesus, also sitzt er hier auf diesem Pferd. So einfach kann man sich das machen. Nein, sondern wir kennen, dazu komme ich später noch, ja die Nachäffungen des Diabolos, der auch dem wilden Tier, dem falschen Propheten Autorität gibt und Auferstehungen, Diademe, Hörner, Namen, Siegel, alles wird nachgemacht. Natürlich auch hier braucht er ein weißes Pferd, um diese Nachäffungen komplett zu machen, die wir im Kapitel 19 dann im Original lesen können. Also, ein weißes Pferd reitet und einer sitzt da drauf. Wer ist das? Wenn du jetzt die ganzen Enthüllungskommentare liest, die es da gibt, da lernst du schmunzeln und lächeln, vielleicht auch, dass die Haare zu Berge stehen. Es gibt alles. Gell? Ich will mich auf ganz weniges beschränken, auf das, was möglicherweise am sinnvollsten ist. Hans Schumacher sagt, dieses weiße Pferd mit seinem Reiter ist eine personifizierte Verderbensmacht. Er hält sich elegant raus, gell? Muss man nicht so viel verraten. Und ich kann dem voll zustimmen, das ist auch so. Der Holländer O'Neill, vielleicht auch bekannt, sieht das genauso. Und der Kommentar, der vor allem in die darwinistische Richtung zielt, was die Bibel lehrt, der sagt es auch so. Also sagen, personifizierte Verderbensmacht. Gut, dann kann ich mir aussuchen, was ich will, wenn es soweit ist. Ist aber genehmigt, deswegen habe ich es da hingeschrieben. Eine zweite Auslegung ist die, dass man sagt, das prophetische Vorbild dieses weisen Pferdes finden wir in Daniel Kapitel 8. Ich will das jetzt nicht lesen, würde zu weit führen. Die meisten wissen, wenn ich sage, was da steht, dass es da steht. Es geht um den Ziegenbock oder Widder vielleicht auch gelegentlich gesagt, Ziegenbock als prophetisches Vorbild des weisen Pferdes. Jetzt muss man aber gucken, wenn das so ist, ich lasse das noch offen, wenn das so ist, weil für mich sind die Siegel noch nicht gebrochen, der kommt noch. Und ich bin gespannt, ich bin ganz gespannt, ob dieses Bild aus Daniel 8 wirklich auf den passt. Denn es heißt, er hat ein großes Horn. Was passiert mit dem einen großen Horn? Das zerbricht. Und was kommt dann? Vier Hörner. Wir kennen die Auslegung auf Alexander dem Großen, Griechenland, Geschichte, Weltgeschichte, die war schon. Wenn also tatsächlich so Ziegenbock ein prophetisches Vorbild ist, möchte ich wissen, wie die einzelnen Punkte sich vielleicht an dem dann erfüllen. Ich lese in der Enthüllung, dass am Ende 10 Könige aufstehen, die noch keine Macht vorher hatten, die nach dem wilden Tier die Regierung übernehmen, für kurze Zeit, bis Babylon erledigt ist. Also höchst fraglich. Ich will es nur erwähnen, weil es sind auch etliche unter uns, die diese Auslegung kennen. Und von daher ist es gut, auch mal neu drüber nachzudenken. Denn noch was passiert. Kapitel 8, Daniel, Vers 23, nachdem die Hörnergeschichte erledigt ist, sagt nämlich Daniel, was danach passiert. Dann kommt ein König frechen Angesichts, das steht da in meiner Bibel. Würde also bedeuten, es müsste noch einer kommen, den finde ich in der Enthüllung aber nicht. Ich finde nur zehn, die dann regieren, die noch nie vorher Herrschaft ausgeübt haben. Also für mich ist dieses Bild nicht schlüssig. Und von daher habe ich Probleme, ich warte ab, bis der geritten ist und dann können wir das entscheiden. Gell? Olaf nickt, Ralf nickt, Entschuldigung. Ich verwechsel dich manchmal mit Olaf, komisch. Gell? Aber du hörst ja auch alles. Gell? So, was ist noch wichtig? Man muss ja mindestens bei der Predigt einmal lachen, gell? Das haben wir jetzt gemacht. Und, Daniel 9, 26, 27 wird noch von einem kommenden Fürsten geredet. Und jetzt könnte man in Verbindung mit dem weisen Pferd aus Enthüllung 19, Vers 11 vermuten, dass vielleicht der kommende Fürst, der anstatt Christus ist, oder ein Vorbild von ihm oder ein Nachäffer des Christus, der in Kapitel 19 der Enthüllung auf dem weißen Pferd reitet. Damit könnte ich auch noch leben. Denn was die Nachäffungen betrifft, der Diabolos mit seinen Gesellen, inklusive wilden Tieren und falschen Propheten, äfft alles nach. Das geht bis zur Auferstehung. Sie äffen alles nach. Und von daher, ich habe eine ganze Tabelle gemacht mit Nachäffungen, die kannst du nachlesen. Das ist hochinteressant. Und deswegen könnte es sein, dass dieser Reiter auf dem weißen Pferd der Mann der Endzeit ist, weil von dem wilden Tier, das aus dem Meer kommt, ein Haupt geschlachtet wird, es im Abgrund verschwindet, Abyssos. Und wiederkommen, da sagt die Enthüllung, er kommt wieder als ein Achter. Und dieser Achte ist der Herrscher der Endzeit. Also dieses Pferd könnte eine gewisse Vorbildfunktion mit seinem Reiter haben für diesen Achten. Oder er ist es sogar. Also ich neige sehr dazu, nicht noch einen Herrscher der Endzeit zu produzieren, weil dieses prophetische Bild erlaubt es, über die Zeit, in der es stattfindet, nämlich insgesamt 7 Jahre, dass das möglich ist. Also ihr merkt, das waren jetzt die 4 wichtigsten Hinweise zu diesem Pferd. Alle anderen wage ich mir nicht hier noch zu äußern, das bringt uns nicht weiter. Ich muss also entscheiden, ist es eine ganz neutrale Macht, die ich noch nicht kenne? Ist es der Antichrist, der dann kommt? Oder ist es ein Vorbild aus dem Alten Testament? Das ist das Vorbild aus dem Alten Testament, der Ziegenbock. Also ich neige nicht zum Ziegenbock, das dürfe ich auch sagen. Ich neige dazu, dass es der Antichrist schon ist, im gewissen Vorlauf, und dass der eine personifizierte Verderbensmacht ist. Ja, oh Gott, natürlich ist er das, gell? Da müssen wir nicht diskutieren. Also, falls du ganz anderer Meinung bist, ist das auch gut, weil dann können wir ja nachher darüber reden. Weil wir haben, glaube ich, noch eine halbe Stunde anschließend. Und da kannst du dir das alles aufschreiben und dann fragen. So, und jetzt ist noch was wichtig. Was ist denn, wenn dieses weiße Pferd reitet? Wie ist denn da die Welt gestaltet? Wenn wir im nächsten Vers lesen, dass da ein feuerfarbenes Pferd kommt, im Vers 4, ein feuerfarbenes Pferd, von dem wird gesagt, dieses feuerfarbene Pferd nimmt den Frieden von der Erde. Was muss denn da vorher da gewesen sein? Einmal eins, Frieden, gell? Kannst du, wenn das weiße Pferd schon reitet, diesen Weltfrieden erkennen? Es gibt ja auch die Auslegung, dass das weiße Pferd mit dem Weißen Haus in Amerika zu tun hatte, wo es in Moskau auch ein weißes Haus gibt. Und ja, bitte, gell? Also ich kann keinen Weltfrieden erkennen. Und wenn das weiße Pferd schon reitet, müsste es zumindest auch Zeichen dafür geben. Das Gegenteil ist aber leider der Fall. Bedeutet aber auch, wenn dieses folgende Pferd, über das wir jetzt gleich ganz kurz reden, anfängt zu reiten und von ihm gesagt wird, er nimmt den Frieden von der Erde, dass dieser Friede vorher ein Scheinfriede gewesen ist. Denn wir lesen bei Paulus, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie rufen Friede und Sicherheit, da ist kein Friede, gell? Sondern das ist ein Scheinfrieden. Und ich warne alle davor, die auch zu große Erwartungen in unserem Volk Israel haben. Und Helmut hat mich halt daran erinnert, dass heute der 9. November ist. Und damit er nicht ganz traurig ist, sage ich das hier, denkt da dran. Gell? Israel wurde sehr geschädigt in dieser Zeit. Und was mit den Leuten passiert, die Israel geschädigt haben, haben wir heute schon gehört. Ja, Gericht. Und von daher ist ein Scheinfriede, das ist nicht der Friede. Und wer heute meint, dass er im Nahen Osten in Verbindung mit Israel und seinen Ländernachbarn diesen sicheren Frieden schaffen kann durch Land verkaufen oder kaufen oder sonst was, der täuscht sich. Und ich frage mich manchmal, warum die Politiker nicht mal in die Bibel gucken, gell? Da steht das alles schon drin. Oder vielleicht auch mal die arabische, islamische Lehre sich mit beschäftigen, die deutlich sagt, Frieden gibt es, ja, wenn Israel weg ist. Ja. Vorher gibt es keinen Frieden. Und da ist man so blind, ist was für dich, ja, Zeitzeichen, vielleicht hören wir noch mal was davon. Ja, also, das feuerfarbene Pferd reitet, hat die Bedeutung vom Krieg. Wir lesen auch von dem Drachen im Kapitel 12, der Drache hat dieselbe Farbe. Feuerfarben, das hat mit Krieg zu tun. Eindeutig, Feuer ist auch ein Gerichtsmittel zur Reinigung. Und hier geht es um Wesen, die so aussehen. Und ich erinnere auch mal an die Hure, die sieht purpurfarben aus. Gell? Da spielt die Religion noch eine Rolle mit. Und hier haben wir dieses feuerfarbene Pferd, was Krieg bedeutet. Und jetzt zur Freude meines Bruders Reinhold, in Sahaja Kapitel 1 und 6 gibt es auch Pferde. Gell? Wir haben schon drüber gesprochen. Nur, und jetzt habe ich wieder ein Problem, da ist auch ein rotes dabei, aber da gibt es noch ganz andere Farben. Diese Gegenüberstellung von Sahaja zur Enthüllung, die klappt nur hinkend. Also ich kann das nicht eins zu eins übernehmen. Und wir haben heute, irgendjemand hat heute schon mal gesagt, die Bilder lassen sich nicht so genau übereinbringen. Also können wir zwei Dinge machen, ignorieren, oder wir nehmen uns das raus, was passt. Passen im Sinne von vernünftig, gell? Nicht irgendwas. Würde also heißen, es könnte sein, dass durchaus das ein oder andere aus Sahaja 1 und Sahaja 6 übereinstimmt, vielleicht sogar ein prophetischer Hinweis ist. Aber ich habe es aufgegeben, das übereinander zu bringen. Und deswegen mache ich das auch jetzt nicht. Gell? Ihr könnt ja mal dran folgen. Vielleicht findet ihr eine Möglichkeit. Also das Pferd, dieses feuerfarbene Pferd, nimmt den Frieden von der Erde. Deswegen muss vorher Frieden gewesen sein. Ein Scheinfriede. Und ich kann auch heute keinen Scheinfrieden erkennen. Und von daher ist offensichtlich die Siegelgeschichte noch nicht angelaufen, von der hier die Enthüllung spricht. Leider. So, weiter geht's im Kapitel 6, im Vers 5. Das dritte Siegel, was passiert jetzt? Und als es, nämlich das Lämmlein, das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen sagen, komm, die spielen ja auch noch eine Rolle, über die rede ich heute Abend nicht, die vier Lebewesen, wie sie aussehen, Löwe, Kalb, Mensch und Geier, hat ja auch eine Bedeutung. Und das ist nur bei diesen ersten vier Pferden, spielen die eine Rolle, das ist auch interessant. Und dann nicht mehr in diesem Zusammenhang. Und was kommt jetzt, nachdem der gerufen hat? Interessant auch die Formulierung, wir haben sie heute schon mehrfach gehört, wenn immer hier steht, ich nahm wahr und jetzt nimm du wahr. Gell? Also die normalen Bibeln schreiben, glaube ich, siehe, ich sah und siehe oder sowas. Ja, ich sah und siehe müsste da stehen. Stimmt das? Ich sah und siehe. Gell? Interessant ist, dass das Ideein, das biblische griechische Wort Ideein, kann mal sehen bedeuten, weil es auch sehen eine Wahrnehmung ist. Wahrnehmen kann ich durch Sehen, Fühlen, Schmecken, Hören. Gell? Also die Wahrnehmung des Menschen ist umfangreicher als das Sehen. Deswegen, wenn ich Sehen hinschreibe, das ist jetzt Auslegung, weil er glaubt, er hat jetzt was gesehen, gell? Schreibe ich Sehen hin. Muss aber wissen, dass er wesenhaft am Tag des Herrn war und nicht nur gesehen hat, der hat auch Empfindung gehabt, der hat auch gehört und so weiter. Also wenn du alles liest, ist für mich Wahrnehmen besser. Aber was danach kommt, das ist das Interessante. Das gleiche Wort nochmal im Imperativ für die zweite Person Singular. Würde also heißen, der Schreiber der Enthüllung, der sagt zu dir und zu mir, wenn wir die Enthüllung lesen, der sagt, ich habe da was wahrgenommen und jetzt bist du dran, gell? Du, nimm auch mal was wahr, indem du das liest und glückselig wirst nach Vers 3. Und das ist mir wichtig, gell? Dass wir auf solche Kleinigkeiten achten. Jetzt nimm du wahr, da ist noch ein schwarzes Pferd, sagt er, ja, ein schwarzes Pferd, und der auf ihm sitzt, hat er eine Waage in seiner Hand. Ja, schwarz, das ist die Farbe schwarz. In unserem Denksinn hat das was mit Trauer zu tun, biblisch auch mit Hunger oder auch mit Tod. Aber der hier drauf sitzt, heißt ja nicht tot. Der hat eine Waage in der Hand. Also hat es mit Hungersnot zu tun. Die Waage in der Hand, auch ein Symbol für Zuteilung. Wenn du was kaufen tust beim Kaufmann, dann wird das abgewogen. Früher hat es da so Wagen gegeben, gell? Heute ist das schon alles fertig verpackt, hat das vorher eine Maschine gemacht. Also abwiegen hat es mit Zuteilung zu tun. Würde also heißen, zu dieser Zeit, wenn dieses Pferd reitet, wird etwas zugeteilt. Und was er zuteilt, davon schreibt er ja gleich im nächsten Vers, in Vers 6. Ich hörte eine Stimme inmitten der vier Lebewesen, die sagte, ein Tagesmaß Weizen für einen Denar. Ein Tagesmaß Weizen für einen Denar. Kannst du dir das vorstellen? Wir müssen das mal in unsere Sprache übersetzen. Jesus sagt in seinen Evangelien, irgendwo auf der Stelle stehen, Matthäus 20, 2, ein Denar ist ein Tagesverdienst. Da hat einer den ganzen Tag geschafft und kriegt einen Denar. Haben wir heute auch, gell? Tagelöhne, Minijobs und sowas. Und was kriegt er dafür? Ein Tagesmaß Weizen. Stell dir vor, der arme Kerl hat eine Familie, die Frau hütet die Kinder und der kriegt nur für eine Person Nahrung, obwohl er den ganzen Tag geschafft hat. Das gibt es heute schon. Guck in die Schwellenländer und woanders hin, da wo unsere billigen Klamotten herkommen. Ja, ich sage mal zu meiner Frau, du willst billig einkaufen. Aber den Lohn für den willst du auch haben, gell? Also viel verdienen, das Zeug dürfte nichts kosten. Sei dir noch normal. Das kann doch nicht gut gehen. Viel verdienen und wenig kosten. Ne? Ja? Das ist eine Rechnung. Gut, und zu dieser Zeit würde also heißen, es ist Hunger, gell? Wenn ich mit einem Tagesmaß eine Familie ernähren soll, weil ich nicht mehr Lohn kriege für meine Arbeit den ganzen Tag, sind wir mitten im Hunger. Aber jetzt steht ja noch in diesem Vers, das Öl und den Wein beschädige nicht. Wein klingt gut, gell? Die Weintrinker. Also Wein ist okay. Nach dem Motto, was ich esse, kann ich trinken. Gell? Ja, aber Moment, jetzt heißt es hier, es gibt ja verschiedene Auslegungen, da sagt er, also das Beste nenne ich euch zuletzt, einer sagt, ja, Öl und Wein sind nach Sprüche 21, Vers 17, Luxusartikel. Würde also bedeuten, die Reichen können sich noch was leisten und die Armen haben Pech gehabt. Passt das in die Enthüllung? Wenn hier global von Hunger gesprochen wird, wenn das, der Tageslohn nur ein Dinar ist, kann ich jetzt sagen, ja, diese Plage, dieses schwarze Pferd, das trifft nur die Armen. Da habe ich höchste Bedenken. Zweite Aussage ist, ja, Gott ist so barmherzig, siehst du, er lässt uns noch Öl und Wein übrig, auch in Zeiten des Gerichts, sodass wir noch was zu essen und zu trinken haben. Öl kannst du ja essen, gell? Weiß ich nicht. Also das Vernünftigste ist für mich, was anders angefangen, was ist die Enthüllung? Hat die Enthüllung vielleicht mit Heilsgeschichte zu tun? Das ist unser Thema, gell? Ja, wenn die Enthüllung noch mit Heilsgeschichte zu tun hat und Prophetie ist, dann dürfe ich doch mal fragen, was hat denn Öl und Wein für eine prophetische Bedeutung im Wort Gottes anfangend im Alten Testament? Wer ist denn prophetisch der Ölbaum? Wer ist denn prophetisch der Weinberg? Sind wir da nicht mitten in Israel? Ja. Würde das nicht bedeuten, dass hier gesagt wird, und wir müssen ja entscheiden, wo wir uns hier befinden in der Zeit der Heilsgeschichte, in Enthüllung Kapitel 6, das ist vor der siebenten Posaune. Da ist das Gericht an Israel noch nicht passiert, was im Kapitel 14 beschrieben wird, nämlich der Weinstock und die Weizenernte, die auch auf Israel deuten. Das kommt noch. Würde also bedeuten, an dieser Stelle der Heilsgeschichte, bei diesem Reiter, dem dritten Siegel, wo es um Hunger geht und ein schwarzes Pferd, das symbolisiert, geht es um Israel. Das heißt, geschädigt wird nicht Öl und Wein, geschädigt wird nicht Israel in seiner symbolischen Darstellung zu dieser Zeit, sondern die anderen, das lese ich dann aus. Das Gericht für Israel kommt auch. Danach, Enthüllung Kapitel 14. Ja, und wie verwendet denn die Enthüllung Öl und Wein sonst noch? Wir finden wie hier auch in Enthüllung 18 bei der Hure, wir haben ja da zwei Hurendarstellungen, einmal im Kapitel 17 die Weltreligion als Hure und im Kapitel 18 die Weltwirtschaft. Wird also heißen, beide Male findest du die für Öl als Handelsware. Gell? Die Schiffe transportieren Öl und so weiter. Also wir haben Lebensmittel und Handelsware für Öl. Wenn es um den Wein geht, trifft das Gleiche zu. Gleiche Kapitel, selbe Sache, aber es kommt noch was dazu. Wir haben in Kapitel 14 bei dem Gericht, wo die Kelle des Zornes Gottes getreten wird, haben wir noch ein Symbol für Zügellosigkeit dabei. Und wenn es um die Hure Babylon geht, auch. Also Zügellosigkeit und Gericht wäre noch eine zweite Bedeutung für Wein in der Enthüllung. Ja, ist das spannend? Gut, danke. Also Enthüllung 1, Vers 3, gell? Das macht glückselig, auch wenn es um Gerichte geht. Wir müssen doch drüber rausgucken. Ja, Vers 7 und 8. Ich bin halt gleich fertig, gell? Das ist erschreckend, ne? Kapitel 6, Vers 7 und 8. Und als es das vierte Siegel öffnete, das Lämmlein, hörte ich die Stimme des vierten Lebewesens sagen: Komm. Und ich nahm wahr, und jetzt nimm du wahr, ein hellgrünes Pferd. Bei euch steht wahrscheinlich fahles Pferd, vermutlich. Ja. Ich erkläre euch gleich, warum. Und der oben auf ihm sitzt, sein Name ist der Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Autorität gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert, mit dem Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Ich beschränke mich hier auf das hellgrüne Pferd. auf Tod und Hades. Warum ist das Pferd hellgrün? Fahl, ist auch nicht falsch. Das Wort, was hier benutzt wird im Grundtext, bezieht sich auf ganz frisch gewachsenes Gras. Also es ist ganz jung, hast es gesät und da kommen die ersten Spitzen raus. Und dieses helle, fahle, schwache Grün, das wird hier beschrieben. Oder wenn es jemandem am 30. Bier schlecht ist, sieht er auch so aus. Gell? Also das wäre die alternative Auslegung. Ja, also fahl, gell? Fahle Farbe, hat mit Grün zu tun, mit dem frischen Grün. Und wenn wir mal einen Vers lesen, 1. Petrus 1, 24, da kommt uns vielleicht eine Idee, wie wir das zusammenbringen. Was habe ich gesagt? 1. Petrus 1, 24. So, da steht in meiner Bibel, denn alles Fleisch ist wie Gras und all seine Herrlichkeit wie das Grases Blume. Das Gras vertrocknet, die Blume fiel auseinander. Alles Fleisch ist wie Gras. Also wenn es hier ein hellgrünes Pferd gibt, was ist davon betroffen, von diesem hellgrünen Pferd? Das müsste, wenn das grüne Gras oder die Farbe des grünen Grases hier gemeint ist, auch die prophetisch heilsgeschichtliche Bedeutung von Fleisch beinhalten. Mit anderen Worten, der da kommt auf dem hellgrünen Pferd und als tot bezeichnet wird, frisst Fleisch. Also er bringt das Fleisch um, das kommt in die Erde, wird verfault, er kennt das, wie das funktioniert. Und wir haben heute schon über den Tod gesprochen und ich will da noch was ergänzen zu, vorher aber noch darauf hinweisen, dass dieses Grün, um das es hier geht, auch das Gegenteil bedeuten kann, wenn wir im Alten Testament in 4. Mose 17 von der Bundeslade lesen. Was wurde in sie reingelegt? Der Stab Aarons. Gell? Und was ist mit dem passiert? Der Grün da auch. Gell? Und was ist die prophetische Heilsgeschichte, Darstellung dieses grünenden Stabes in der Bundeslade? Auferstehung Jesu, Leben aus Gestorbenen, nicht nur für einen, sondern anschließend für alle, weil einer hat den Weg freigemacht für alle. Und weil das heute auch schon kam, wir wollen es nochmal lesen, 1. Korinther 15, 36, ist ja die Ergänzung dazu, 1. Korinther 15, Vers 36. Da wird zu jemandem gesagt, du Unbesonnener oder Unvernünftiger, was du sähst, wird nicht lebend gemacht, wenn es nicht zuvor sterbe. Erinnert euch an die Fragestunde von heute Nachmittag, da war das schon mal Thema. Jesus sagt in Johannes 12, 24, wenn das Korn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es kein neues Leben hervor. Also wenn der Tod hier in Verbindung gebracht wird mit der grünen Farbe und dieser Tod dafür da ist, als Ergebnis Leben hervorzubringen, da einen riesen Bogen in der Heilsgeschichte zu schlagen, da ist ein ganzes Konferenzthema drin verborgen, um das wirklich schlüssig zu beweisen, zu belegen und dabei auch noch glücklich zu sein. Gell? Das ist oft nicht so einfach. Ja, ich will das jetzt nicht weiter ausdehnen, weil hier für unser Thema ist noch was anderes wichtig in Verbindung mit dem Tod und mit dem Leben, was daraus kommt. In 1. Korinther 15, im Vers 26, da steht dann noch was, da habe ich zugeblättert, das war ein Fehler, aber wir finden das wieder. Ja, man muss das hören, gell? Komplett 1. Korinther 15, 26, vor allem so, wie es da im Grundtext steht. Das ist mir immer wichtig. 1. Korinther 15, 26. Jetzt habe ich es auch. So ein kurzer Vers, gell? Der letzte Feind, was steht bei dir?
Der Vegetarier.
Der Vegetarier, ach gut. wörtlich der unwirksam gemacht ist im Indikativ, der unwirksam gemacht ist, ist der Tod. Hat der Tod noch Wirkung als Person im Moment? Es gibt einen Aufenthaltsraum Gestorbener, den Todesbereich. Es gibt den Tod als Person nach Ezekiel 28, haben wir heute drüber gesprochen, den ersten hochrangigen Cherub, von dem gesagt wird, wie eben auch gelesen, dass er als letzter Feind unwirksam gemacht worden ist. Das ist geschehen, wann denn? Auch nach einer Stunde, Golgatha. Müssen wir da diskutieren? Ist doch eigentlich ganz einfach. Und jetzt lernen wir hier, wenn Jesus sagt, die Regel Jesu, Erste werden Letzte sein. Und ich glaube, dass unser Herr ein Prophet war. Er hat prophetisch geredet, prophetisch gedacht. Er hat gesagt, das ganze Alte Testament ist Prophetie auf mich und so weiter. Dann darf ich jedes Wort seiner Rede prophetisch überdenken. Das ist gestattet, ja erwünscht. Wenn also der Tod der letzte Feind war, muss er logischerweise nach dieser Regel auch der Erste gewesen sein. Das ist einmal eins. Wer war der erste Feind Gottes? War heute Nachmittag schon mal dran, gell? Aber es ist gut, wenn man das wiederholt, wenn man das nochmal sich bewusst macht. Würde also heißen, in Hesekiel 28, dieser Cherub, der da beschrieben ist, der wohl der Größte war aufgrund seiner Beschreibung, der als Erster sich von Gott abgesetzt hat, müsste dann der Tod gewesen sein als Person. Er war nicht der Tod, er wurde der Tod. Und ich habe hier seit Wochen Internet hin und her Diskussionen über dieses Thema. Nicht direkt das jetzt, sondern ist das Böse aus Gott, gell? Wo kommt das Böse her und so, diese Diskussion. Und es ist unheimlich schwierig, den Leuten klarzumachen, natürlich hat Gott alles Böse geschaffen, aber es ist doch nicht sein Wesen, es ist nicht aus ihm herausgekommen. Aber vorher waren doch diese Wesen in ihm drin, verstehst du? Da braucht es ein wenig Gehirngymnastik, damit man nicht das eine mit dem anderen verwechselt. Also, jetzt, um bei unserem Bild hier zu bleiben, dieser König von Tyrus, ja, sagen wir Melech Zor, gell, versteht kein Mensch. Sag mal jemandem was von Melech Zor, da machen die alle große Augen und Ohren. Ja, das ist Hebräisch, das heißt König von Tyrus, so einfach ist das. Der wird doch da beschrieben in Ezekiel 28. Und das, glauben wir, ist der Tod, weil der letzte Feind der Tod ist, sagt die Bibel, muss es auch der erste sein. Ich wiederhole mich, aber es ist wichtig. Und was haben wir jetzt in Enthüllung Kapitel 1 gelernt? Den Vers 18 habe ich ausgelassen vorhin. Da steht, dass Christus sagt, ich war gestorben und bin wieder lebend und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Kommt daher auch vor an der Stelle? Ja, da steht auch hier, zu dem sage ich gleich noch was. Der Hades folgte dem Tod. Ob der ein Pferd hatte oder hinterhergelaufen ist, steht nicht dabei, gell? Ist auch unerheblich. Er ist dem Pferd, wo der Tod drauf sitzt, diesem hellgrünen Pferd nachgelaufen. Oh, hat noch nie ein hellgrünes Pferd gesehen, gell? Würde ich auch nachlaufen, genau gucke, wieso es dann ein hellgrünes Pferd gibt. Ja, wieso läuft der Hades dem hinterher? Wie würde man einen bezeichnen, der jemand anders hinterher geht? Nachfolger. Danke. Nachfolger, gell? Der Hades folgte dem Tod nach. Und wenn ich jetzt wieder heilsgeschichtlich denkende Ezekiel lese, gleiches Kapitel, und dort noch eine andere Person finde, die heißt Nagit Zor, nämlich Herzog von Tyrus. Da geht es um eine ganz andere Person, eine ganz andere prophetische Darstellung. Wenn ich von dem lese und feststelle, dass Ezekiel 28 am Anfang des Kapitels mir sagt, dieser Herzog von Tyrus sitzt im Herzen der Meere, dann muss beim Bibelforscher klingeln, wenn er ein wenig Ahnung von der Schrift hat. Nämlich, es gab mal einen Propheten, der heißt Jona, und da war da in so einem Fisch gefangen, vermutlich, wie auch immer. Und was hat er gerufen? Jona 2, Vers 3 und 4. Aus dem Scheol schrie ich. Was sagt er noch? Du hattest mich in das Herz der Meere geworfen. Das Herz der Meere. Der Nagid, der Herzog von Tyros, hat seinen Sitz im Herzen der Meere. Der Scheol ist im Herzen der Meere. Der Nachfolger ist der Hades, griechisch, Scheol, hebräisch, griechisch, Hades. Der Nachfolger des Todes ist der Hades. Wo sitzt der Hades? Im Herzen der Meere. Ich lese noch Enthüllung 20, Vers 13. Enthüllung 20, Vers 13. Und das Meer gibt die Gestorbenen, die in ihm sind. Und der Tod und der Hades geben die Gestorbenen, die in ihnen sind. Und sie werden gerichtet an jeder gemäß seinen Werken. Wo sind die Gestorbenen? Nicht alle die Gestorbenen im Hades. Wo ist der Hades? Im Herzen der Meere. Wer ist das? Das ist der, der dem Tod nachfolgt. Verstehst du? Wo wird das prophetisch beschrieben? Hesekiel 28. Wo ist die Parallele in der Enthüllung? Prophetie, Heilsgeschichte pur in unserer Bibel. Das finde ich doch hervorragend. Und was lesen wir dann in Hebräer 2, Vers 14? Das ist mein letzter Bibelvers für heute Abend, ehe ich die Zusammenfassung mache. Weil da ist ganz köstlich Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Ich brauche einen Augenblick, bis ich es habe. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches Anteil gehabt haben, hat auch er an denselben mitgehabt, Christus, auf dass er durch den Tod, durch seinen Tod, kann man sagen, den herabunwirksam mache, den, der die halte Kraft des Todes hat. Das ist der Teufel. Tod, Teufel, Jesus. Alle hatten mit Tod zu tun. Tod ist die Person, die unwirksam gemacht ist, haben wir gelesen. Teufel, sein Sohn, nach Hiob.
18.
Dankeschön, ja, das geht auch nichts über aufmerksame Zuhörer. Der Teufel, sein Sohn, hatte sie bis wann? Bis zur Auferstehung Jesu, denn dann lesen wir hier, er hatte die Schlüssel des Todes und des Hades, Enthüllung 1, Vers 18. Und hier steht, er hat die Haltekraft des Todes, die der Teufel hatte, ihm weggenommen. Sie ist unwirksam. Wer entscheidet heute, wer in den Hades kommt und wieder raus?
Jesus.
Jesus, er hat den Schlüssel. Das ist Heilsgeschichte. Muss ich Angst haben vor diesem Pferd? Ja, wenn das reitet, ist die Ekklesia doch entrückt. Dann sind wir nicht mehr hier. Aber sei gnädig mit denen, die dann hier sind. Hier gibt es noch viele Israeliten, die gläubig werden in dieser Zeit. Die werden, da reden wir später drüber, wenn ihr wollt, wenn ich an der Enthüllung weitermachen darf, das entscheidet ihr ja, gell? Dann werden wir lernen, dass diese Israeliten als männlicher Sohn bezeichnet werden, dass die zum Thron kommen, dass die Regierungsmacht haben, mit der eisernen Rute regieren, ein Zeichen des Christus, dass sie Teil dieses Leibes sind, auf dem Thron sitzen. Ja, ja. Wollen wir die übergehen? Die gehören dazu. Und so weiter und so weiter. Also, damit sei es genug. Was lernen wir aus diesen ersten vier Siegeln? Die anderen gucken wir uns morgen früh an. Ich denke, es ist interessant, auch wenn ich selber hier nicht über diese Erde gehe zu dieser Zeit, zu wissen, wer mit wem was tut. Warum, hat schon mal jemand gesagt, heute oder gestern, wir sind in der Enthüllung nicht die Empfangenden, sondern wir sind die Handelnden. Als Teil des Lämmleins sind wir die Handelnden. Und deswegen ein Schlusswort noch zum Lämmlein, das ist ja auch ein Spezialthema für manche. Der Christus wird uns in der Enthüllung als Lämmlein dargestellt. Das ist eine Verkleinerungsform, die eine Aufwertung darstellt. Hat nichts mit Abwertung zu tun. Eine große Form, eine besondere Wertschätzung kommt damit zum Ausdruck. Das Lämmlein, besondere Wertschätzung von Seiten Gottes. Warum? Das ist der Christus in Haupt und Glieder, eindeutig nachweisbar in der Enthüllung. Ich habe es hier schon gemacht, vielleicht sogar schon mehrfach. Und dieser Christus in Haupt und Gliedern wurde getrennt. Wann sagt die Enthüllung? Von Herabwurf des Kosmos an. Also in der vorhergehenden Schöpfung war er noch ganz. Da war Haupt und Glieder noch zusammen. Wenn wir Glieder am Leibe des Christus sind, dann kannst du deine Präexistenz nicht wegmachen. Die gab es in diesem Bild, wie es die Enthüllung uns schildert. Und dann wurde das Lämmlein getrennt und damit wurde das Haupt zum Lamm. Und dieses Lamm ist auf Golgatha geopfert worden, nicht das Lämmlein. Das Lämmlein wurde geschlachtet, zerteilt und das Lamm wurde geopfert, hat sein Blut gegeben. Offenbarung 5, Vers 9, kann man es nachlesen, weil auch die Enthüllung davon spricht. Und wenn ich das wissen darf, wird mir, für mich, die Heilsgeschichte nochmal viel, viel wichtiger und die Enthüllung ganz besonders. Weil hier komme ich immer vor, das Lämmlein hat hier das Sagen. Und deswegen, wenn wir Teil des Lämmleins sind, ist das höchst spannend. Ich hoffe, auch für euch. Amen.